Ja, ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern können. Mein Name ist Thomas Berg. Ich bin Mitglied dieser Gemeinde und für die, die uns nicht kennen, der Ehemann der jungen Frau, die die Einführung gemacht hat. Wir sprechen uns normalerweise, wenn wir so einen Gottesdienst gemeinsam gestalten, ja ab, aber ich muss nun gestehen, dass irgendwie diese Absprache offensichtlich nicht ganz hingehauen hatte. An dieser Stelle war dieses Bild vorgesehen und ist ja nun auch da und es sollte eigentlich ein Rätsel stattfinden, wer das wohl sei. Mit der Vorrede ist nun dieses Rätsel etwas zunichte gemacht worden. Das ist natürlich der Prophet Jeremia, wie ihr alle erkennt, so wie ihn Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, dort wo die Päpste gewählt werden, gemalt hat. Jeremia ist einer der sogenannten großen Propheten. Auf diesem Bild erscheint er körperlich in der Tat groß, aber deswegen ist er nicht einer der großen Propheten, sondern das bezieht sich eher auf den Umfang des Buches in der Bibel, in dem von Jeremia die Rede ist und in dem er vorgestellt wird. Das hat 52 Kapitel und ist damit nach dem Buch Jesaja das zweitgrößte Prophetenbuch in der Bibel. Ein paar Worte zu dem Propheten Jeremia. Er wurde 626, also vor mehr als 2600 Jahren, von Gott in seinen Dienst berufen. Er sträubt sich erst sehr gegen diese Berufung, sagt Gott, ich kann nicht reden, ich bin zu jung. Aber letztlich ändert das nichts. Gott beruft Jeremia und Jeremia folgt. Seine Verkündigung geht über einen langen Zeitraum, über insgesamt etwa 40 Jahre. Dann verliert sich so gegen 585 seine Spur. Er wird vermutlich nach Ägypten verschleppt. In der Literatur wird Jeremia von vielen oder von einigen namhaften Schriftstellern aufgegriffen. Stefan Zweig, Franz Werfel haben Bücher geschrieben und eines von einem Theologen, Hermann Koch heißt er, das habe sogar ich gelesen und ich frage mich eigentlich so nachträglich, wie ich das geschafft habe. Ich bin ja so ein Langsamleser im Gegensatz zu meiner Frau. Ich brauche immer doppelt so lang mindestens für jedes Buch und dieses hat hier 680 Seiten, macht aber einen ganz guten Einblick, sehr episch, etwas lang, aber lohnend in das Leben des Jeremia, diesem Propheten, davon werden wir hören, zwischen Glaubenskrisen und Gottvertrauen. Ein paar Worte zur Situation, in der der Prophet Jeremia gelebt hat. Damals war das Volk Israel umgeben von fremden Großmächten, die es bedroht haben, von der Großmacht Babylon im Norden und der Großmacht Ägypten im Süden. Nach innen hin hatte sich Gottes Volk immer weiter von Jahwe, von seinem Gott, entfernt. Es vertraute Gott immer weniger und wandte sich mehr und mehr fremden Göttern zu, Fruchtbarkeitsgöttern, die offenbar mehr zu bieten hatten. Und diesem Volk soll Jeremia den Untergang ankündigen, wenn es denn nicht wieder zu Gott zurückkehrt. 587 vor Christus erfüllt sich diese Ankündigung des Jeremia. Die Babylonier, viele werden die Geschichte kennen. Die Babylonier erobern Jerusalem und verschleppen die Führungsschicht nach Babylon ins Exil. Der Prophet Jeremia, er wird wegen seiner Verkündigung von den Menschen, vor allem aber von der Führungsschicht des Volkes, verfolgt, isoliert, sogar gefangen gehalten. Er leidet unter seinem Auftrag. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes verzweifelt, hin und her gerissen zwischen diesem Auftrag, den ihm Gott gegeben hat und den er erfüllen will, auf der einen Seite, und der Entmutigung, die er in seinem Dienst erlebt, dem Hass, der ihm entgegenschlägt, auf der anderen Seite. Jeremia gibt uns Einblicke, wie es in seinem Innern aussieht, lässt uns teilhaben an seiner Verzweiflung und an seinem Hader mit Gott und mit Menschen. Die ganze Welt scheint sich gegen ihn verschworen zu haben. An mehreren Stellen im Buch Jeremia können wir Einblicke in seine innere Verfassung bekommen. Das sind die sogenannten Bekenntnisse vom Jeremia. Dort lässt er alle inneren Schutzwälle fallen und klagt Gott an, von dem er sich so sehr enttäuscht und getäuscht sieht. Hören wir auf eins dieser Bekenntnisse des Jeremia, wie wir es im 20. Kapitel in den Versen 7 bis 13 lesen können. Dort heißt es: Du hast mich beschwatzt, o Herr, und ich habe mich beschwatzen lassen. Du hast mich gepackt und überwältigt, zum Gespött bin ich geworden, den ganzen Tag alle verspotten mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalt und Unterdrückung muss ich rufen, denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Spott und Hohn. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und ihn nicht mehr und nicht mehr seinen Namen sprechen, so war es in mir, als brenne in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinem Innern. Ich quälte mich, es auszuhalten, und konnte nicht. Hörte ich doch das Flüstern der vielen, Grauen ringsum, zeig ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Alle meine Freunde warten darauf, dass ich strauchle. Vielleicht lässt er sich beschwatzen, dass wir ihm beikommen und uns an ihm rächen. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held, darum straucheln meine Verfolger und können nichts ausrichten. Sie werden sich sehr schämen müssen, denn sie werden mich nicht zu Fall bringen. Aber der Herr der Heere prüft den Gerechten, er sieht Herz und Nieren. Ich will deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Wer mich kennt und schon mal hat predigen hören, der weiß, dass die Predigten von mir immer drei Teile haben. So ist es auch diesmal. Erstens möchte ich mit euch drüber nachdenken: Jeremia von Gott enttäuscht. Zweitens: Jeremia von Menschen verlassen. Und drittens: Jeremias neue Zuversicht. Erstens: Jeremia von Gott enttäuscht. Jeremia war von Gott berufen worden. Er sollte das Volk zur Umkehr rufen. Wir haben davon gehört, wie sehr er sich mit diesem Auftrag schwer getan hat und sich gesträubt hat. Wie schwer es ihm gefallen ist, diesem Auftrag nachzukommen, nämlich Gottes Volk zur Umkehr zu rufen, sich wieder neu zu Gott hinzuwenden. Andernfalls, wenn das Volk das nicht tut, werde das Volk, so hat er zu verkündigen, den feindlichen Großmächten ausgeliefert. Jeremia nimmt den Auftrag Gottes ernst. Es ist ein riskanter Auftrag. Gottes Volk will die Botschaft des Propheten Jeremia nicht hören. Dem Urheber dieser Botschaft, Gott selbst, kann das Volk und vor allem die Führungsschicht nicht beikommen. Stattdessen muss der Bote herhalten. Jeremia wird angefeindet, er wird verspottet und verfolgt. Das geht jahrelang, jahrzehntelang. Er verkündet seine Botschaft, Gottes Botschaft, dem Volk und nichts passiert. Seine Verfolger, sie scheinen die Oberhand zu behalten und sie planen sogar einen Mordanschlag gegen den Propheten. Diesen Gegnern des Jeremia, ihnen geht es gut. Von Gottes Gericht an dem Volk und seinen Führern ist weit und breit nichts zu bemerken. Das angekündigte Gericht, das 40 Jahre lang von Jeremia angedroht wird, es scheint auszubleiben. All das ist Jeremia zu viel. Er hat das Gefühl, dass Gott ihn im Stich gelassen hat. Warum tritt dieses angekündigte Gericht nicht ein? Jeremia macht Gott Vorwürfe. Gott habe ihn, so heißt es in dem Text, beschwatzt, er habe ihn betört, er habe ihn überredet. Jeremia wirft Gott vor, dass er, Gott, Jeremia in eine Geschichte hineingezogen habe, die nicht seine, nicht Jeremias Sache ist. Lange ist er seinem Auftrag und seinem Auftraggeber treu geblieben. Aber nun ist das Maß voll. Jeremia kann und will nicht mehr. In Vers 9 lesen wir, ich will nicht mehr an ihn, an Gott denken und nicht mehr seinen Namen aussprechen. Jeremia macht Gott Vorwürfe. Er wirft Gott seinen eigenen Auftrag hin. Schluss machen will er mit Gott. Den Namen Gottes will er nicht mehr aussprechen. Mit Spott und Hohn begegnen Jeremia die Menschen und Jeremia macht nun Gott dafür verantwortlich. Jeremia will nichts mehr von Gott wissen. Er will Gott abschütteln, will ihn loswerden und kann es doch nicht. Wenn er den Namen Gottes nicht mehr aussprechen wollte, so lesen wir, war es in ihm wie ein brennendes Feuer. Eine außergewöhnliche Geschichte, eine ungewöhnliche Erfahrung, die Jeremia da macht und die wir sicherlich nicht ohne weiteres und allzu schnell auf unsere Situation hier übertragen können. Auch wir machen Erfahrungen mit Gott, so hoffe ich, oftmals gute Erfahrungen. Aber wir kennen sicherlich auch Erfahrungen, bei denen wir uns von Gott im Stich gelassen fühlen und den Eindruck haben, Gott hat uns verlassen. Wir machen Erfahrungen, dass wir von anderen Menschen übergangen, geschnitten, ausgegrenzt werden. Vielleicht auch manchmal aufgrund unseres Glaubens. Das kommt hier bei uns vielleicht eher selten vor. Die Erfahrung aber, dass unsere Gebete ins Leere zu gehen scheinen, unsere Hoffnungen enttäuscht und unsere Erwartungen unerfüllt bleiben, solche Erfahrungen sind uns sicherlich nicht fremd. Jeremia macht uns mit seinem Bekenntnis Mut, Gott unser Leid zu klagen. Wir dürfen Gott Vorwürfe machen, etwas Gott vor die Füße werfen. Wir dürfen Gott unser Leid klagen und ihn auch mal anklagen, wie Jeremia das macht und wie wir es in den Psalmen, in dem Liederbuch der Bibel immer wieder hören. In einem bekannten Psalm lesen wir, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage, so betet der Beter des 22. Psalms. Gott gegenüber müssen wir uns nicht fein, nicht anständig verhalten. Von Jeremia und auch dem Psalmbeter sollen wir lernen, dass wir uns Gott gegenüber wirklich ganz öffnen können und sollen. Gott können und brauchen wir nichts vorzumachen. Er sieht in unsere verborgensten Winkel. Ihm ist eine echte Klage oder auch Anklage, die ihm gilt, lieber als ein unechtes Lob. Vor Gott können, brauchen und sollen wir nichts verbergen. Wir können und sollen die Beziehung zu Gott gerade dann nicht abreißen lassen, wenn anscheinend so gar nichts Positives und Schönes zu vermelden ist. Gott können und sollen wir das ganze zerbrochene Porzellan unseres Lebens vor die Füße werfen. Nur so kann er letztlich damit beginnen, uns zu heilen und unsere Füße neu auf weiten Raum zu stellen. Noch einmal zurück zu dem 22. Psalm. Diesen Psalm hat Jesus am Kreuz auf Golgatha gebetet. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Kreuz, als Jesus von Gott und Menschen verlassen war. Jesus selbst war am Kreuz von Gott verlassen worden und er hat diese Verlassenheit ausgehalten und Gott geklagt. Mehr noch. Uns ist Gott heute näher als Jeremia. Gott ist nicht der ferne Gott geblieben, der auch für Jeremia noch war. Der ferne Gott ist in Jesus von Nazareth Mensch geworden und ist uns, den Menschen, ganz nahe geworden. Jesus, das heißt ja übersetzt nichts anderes als Gott hilft. In Jesus ist Gott im wahrsten Sinne des Wortes ein sympathischer, das heißt ein mitleidender Gott geworden. Ein solcher Gott kann unsere Not wirklich mittragen, mitleiden. Zweitens, Jeremia von Menschen verlassen. Vers 10, hörte ich doch das Flüstern der vielen, grauen ringsum, zeigt ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Alle meine Freunde warten darauf, dass ich strauchle. Vielleicht lässt er sich beschwatzen, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Nicht nur von Gott glaubt sich Jeremia verlassen. Auch die Menschen um ihn herum haben ihn im Stich gelassen, haben ihn isoliert, aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen, verfolgen ihn sogar. Selbst seine besten Freunde warten darauf, dass er strauchelt, dass er zu Fall kommt. Sie wollen sich an ihm rächen. Das ist die Reaktion der Menschen auf die Botschaft Gottes, die Jeremia verkündet. Die Menschen um Jeremia herum, sie übertragen ihre Wut, ihre Ignoranz, ihre Abwehr gegen die Botschaft Gottes auf seinen Boten. Wenn sie den Boten zum Schweigen bringen, dann soll wohl auch die Botschaft, das von Gott angekündigte Gericht, nicht eintreffen, so meinen sie. Der Hass und die Abwehr gegen Gottes Botschaft wendet sich auf den Boten. Jeremias Gegner, sie glauben nicht dem Ernst seiner Worte. In ihren Augen nimmt der Prophet sich zu wichtig und bläst sich auf. So wie Jeremia verfolgt und bedroht wird, das können wir sicherlich auch nicht so schnell auf unsere Lebenssituation hier in Wiesloch und Walldorf übertragen. Da trennen uns Welten. Von Menschen, selbst den besten Freunden verlassen, so wie Jeremia es sagt, wegen der eigenen Botschaft angefeindet und ausgegrenzt zu werden, so geht es bei uns wohl im Allgemeinen nicht zu. Allenfalls ein wenig Unverständnis, ein mitleidiges Lächeln bei Kollegen oder Nachbarn über unseren vielleicht kindlich naiven Glauben. Ich denke, viel mehr sind wir nicht ausgesetzt und schon gar nicht von unseren Freunden, unseren Geschwistern verlassen. In anderen Teilen der Welt, in anderen Ländern machen Menschen sehr wohl Erfahrungen, die denen des Propheten Jeremia näher kommen. Dafür, dass sie sich zu dem Vater Jesu als ihrem Gott bekennen, müssen sie Nachteile in Kauf nehmen, werden um ihres Glaubens willen verfolgt, inhaftiert, sogar ermordet. Für sie ist die Erfahrung des Propheten Jeremia so lebensfremd nicht. In vielen Ländern, in Nordkorea, in Saudi-Arabien, im Sudan, Afghanistan und vielen anderen Ländern, riskieren Menschen ihr Leben oder werden bedroht, wenn sie sich als Nachfolger Jesu bekennen, und sie werden bedrängt, ihren Glauben aufzugeben. Diesen Menschen ist diese Erfahrung, die Jeremia gemacht hat, ein ganzes Stück näher, und ich lade euch ein, einen Blick etwa auf die Website der Organisation Open Doors, die sich für verfolgte Christen einsetzt, zu werfen. Es ist traurig und erschreckend zu lesen, wie Christen aufgrund ihres Glaubens weithin verfolgt werden und sich, wie Jeremia auch, über lange Zeiten nicht zum Schweigen bringen lassen. Was können wir tun? Zunächst einmal, ich denke, können wir Gott für unsere komfortable Situation hier vor Ort danken und die Möglichkeiten nutzen, die wir hier haben, Menschen einzuladen, mit ihnen unseren Glauben zu teilen. Zum anderen können wir uns aber auch für die verfolgten Christen einsetzen, sie unterstützen materiell, indem wir uns bei Regierung oder wo auch immer für sie einsetzen, sie ermutigen und für sie beten. Das ist für die von ihrer Umgebung ausgegrenzten, verfolgten und isolierten Christen eine ganz große Hilfe. Oft tun es eben schon einfache Gesten. Die Frau eines wegen seines Glaubens ermordeten Pastors sagte: Jeder Brief war für mich wie der Besuch eines Christen oder die Umarmung eines Freundes. Ich habe selbst vor langer Zeit bei Amnesty International mitgearbeitet und da einige Zeit einen russischen Baptisten-Prediger mit betreut, mit begleitet, damals noch vor der großen Wende. Und es war schon eine aufregende Erfahrung, das mitzuerleben, wie Christen auch damals in der Sowjetunion verfolgt worden sind wegen ihres Glaubens. Ein Beispiel möchte ich euch noch erzählen von zwei jungen Frauen aus dem Iran, die 9 Monate in einem berüchtigten Teheraner Gefängnis gesessen haben. Diesen beiden jungen Frauen wurde vorgeworfen, die Staatssicherheit bedroht und an illegalen Versammlungen, also Versammlungen von Christen, teilgenommen zu haben. Die Anklage wegen staatsfeindlicher Aktivitäten wurde später fallen gelassen. Doch den beiden ehemaligen Muslimas wurde weiterhin Abfall vom Islam und die illegale Verkündigung ihres christlichen Glaubens vorgeworfen. Ihnen drohten lebenslange Haft und tägliches Auspeitschen. In einer kurzen Verhandlung wies der Richter sie an, darüber nachzudenken, ob sie ihrem Glauben an Jesus abschwören und zum Islam zurückkehren wollten. Doch die Frauen weigerten sich und blieben Jesus treu. Heute sind sie wieder frei. Weltweit haben sich Christen im Gebet und mit Briefen für ihre Freilassung eingesetzt. Nach ihrer Entlassung sagten sie Open Doors: Bitte betet weiter für uns. Wir sind jetzt nicht mehr im Gefängnis, aber wir brauchen weiterhin Gottes Schutz und Segen. Zurück zu Jeremia. Er kennt die Zweifel, die sich aus der Isolation und Verfolgung, die er erleidet, ergeben. Aber er zerbricht daran nicht. Er weiß, wie die verfolgten Christen, die an ihrem Glauben festhalten, dass Gott auf seiner Seite steht. Drittens, neue Zuversicht. Der Ton ändert sich plötzlich. Jeremia sagt: Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und können nichts ausrichten. Sie werden sich sehr schämen müssen, denn sie werden mich nicht zu Fall bringen. Aber der Herr der Heere prüft den Gerechten. Er sieht Herz und Nieren. Ich will deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Jeremia gewinnt ganz neu Vertrauen in Gott. Der scheinbar von Gott Verlassene bekommt neue Zuversicht. Der Prophet, er bekommt neue Gewissheit geschenkt. Das Leben hat für ihn wieder eine Perspektive. Es liegt wieder eine Zukunft vor ihm. Gott, davon ist Jeremia überzeugt, steht ihm Jeremia bei. Und die Rache an seinen Feinden, die stellt Jeremia Gott anheim. Jeremia spricht Gott gegenüber von der Rache an den Feinden. Jeremia fängt nicht plötzlich an, seine Feinde zu lieben oder für sie zu beten. Das lässt mir Jeremia eigentlich so menschlich, so unvollkommen und irgendwie auch sympathisch erscheinen. Feindesliebe, so weit geht die Liebe bei Jeremia dann doch nicht. Das ist viel, wohl zu viel verlangt. In diesem Punkt weitet sich einige hundert Jahre später der Blick, wenn wir auf Jesus sehen. Jesus fordert uns auf, auch für unsere Feinde, für unsere Gegner zu beten, und er macht es uns selbst vor. Für Jesus sind die Gegner und Feinde ebenso Menschen, die Gott geschaffen hat und die er liebt, sind keine Unmenschen. Das ändert nichts daran, dass Jesus die Taten dieser Menschen verurteilt, aber trotzdem ermutigt uns Jesus, für unsere Gegner, für unsere Feinde zu beten, Gutes für sie im Sinn zu haben. Und ich denke, dass wir an diesem Punkt wie Jeremia noch Lernende sind. Für Jeremia steht nun am Ende seines Bekenntnisses nicht mehr das Kreisen um die eigene Not im Vordergrund. Der Prophet fängt an, Gott zu loben. Er gewinnt neu die Gewissheit: Gott steht mir bei. Er ist sein Auftraggeber. Seine Gottesbotschaft soll Jeremia den Menschen seiner Zeit sagen. Was daraus wird, ob die Menschen darauf hören, was der Prophet zu sagen hat, das bleibt Gottes Sache. Dafür trägt Jeremia nicht die Verantwortung. Und genau das entlastet ihn. Solange Jeremia glaubt, dass er dafür verantwortlich ist, Gottes Willen durchzusetzen, so lange bleibt er überfordert und droht an dem Auftrag zu zerbrechen und wird verzweifeln. Aber das ist nicht Gottes Wille mit Jeremia. Gott lehrt Jeremia, gelassen zu bleiben. Gott wird an sein Ziel kommen. das braucht und kann Jeremia letztlich nicht selbst in die Hand nehmen. Das Wissen, dass Gott letztlich die Verantwortung trägt, sein Ziel durchzusetzen, das befreit Jeremia dazu, Gott zu loben. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. So bekennt Jeremia am Schluss. So findet Jeremia neu Ruhe und Gelassenheit vor Gott. Ich wünsche uns auch so eine Jeremia-Erfahrung. Da, wo wir im Kreisen um unsere Sorge, die sicherlich eine andere Sorge ist als die des Propheten, dort, wo wir nicht mehr auf Gott sehen, wird die Sorge übermächtig und nimmt uns die Hoffnung. Ich wünsche uns die Freiheit im Wirrwarr, das uns umgibt, den Blick auf Gott richten zu können, der dir und mir neu die Gewissheit schenken will, dass er mit uns ist und dass er um unsere Sorge weiß. Gott möchte uns frei machen vom Kreisen um unsere Sorge, die so oft verständlich ist, aber oft auch so wenig weiterhilft. Er will uns wieder eine neue Perspektive zum Leben aufzeigen und unseren Blick auch weiten für die Nöte der Menschen um uns her. Da, wo wir uns wie Jeremia Gott neu anvertrauen, wird Gott auch uns neu zu seinen Mitarbeitern machen. Mitarbeitern, die sich mit ganzer Kraft für seine, für Gottes Sache einsetzen, aber nicht glauben, die Verantwortung für den Erfolg dieses Einsatzes tragen zu müssen. Solche Ruhe, solchen Frieden, solches Vertrauen in Gott, das wünsche ich uns. Amen.